Ja, ob der Montag gut werden wird und die Woche gut werden wird, das wissen wir nicht so genau. Wir hoffen es natürlich und wir versuchen möglichst optimistisch nach vorn zu blicken. Und zwar mit Sergej Lochthofen, der bestenfalls jetzt bei mir am Telefon ist. Hallo, Herr Lochthofen.
Ich bin natürlich in der Leitung und ich habe natürlich gehört, dass John Lennon uns seinen Norwegian Wood ins Ohr gehaucht hat. Besser kann ja am Montag gar nicht beginnen.
Das ist schon mal gut, aber wir sind wieder beim Thema Nahost angekommen. Das hat uns ja die Tage beschäftigt. Beschäftigung ist viele Menschen. Ich weiß gar nicht, um mal ganz allgemein anzufangen bei diesem Thema. Jetzt hat ja die USA ist jetzt direkt eingegriffen mit der Operation Midnight Hammer. Merken Sie auch in Ihrem Umfeld, dass es abgesehen jetzt vom Beruflichen auch Thema ist, dass Sie mit Ihrer Frau darüber sprechen oder im Bekanntenkreis? Weil bei mir ist das so.
Ja, das, ich glaube, das ist überall so. Wir haben noch einen veritablen Krieg dazu bekommen zu den all den Scheußlichkeiten, die wir ja schon in den letzten Jahren erlebt haben. Und meine Theorie, dass wenn einer erstmal anfängt, richtig Krieg zu machen, dass andere auch auf den Geschmack kommen und unbedingt dabei sein wollen, die bestärkt sich. Also das heißt, der eine Krieg bedingt den anderen. War auch so bei Putin, der hat immer mit Blick auf den Nahen Osten gesagt, na ja, die Welt gewöhnt sich dran, das, was die Israelis da mit den Palästinensern machen, kein Hahn kräht danach. Und wenn ich dann die Ukraine besetze, wird es am Ende genauso sein. Das heißt, dass sich die Dinge schütteln, rütteln und die Welt sich dran gewöhnt, aber im Augenblick kommt schon ganz schön dick.
Ja, wir können ja nochmal zusammenfassen. Ich meine, die meisten werden es mitgekriegt haben. Die USA hat ja in Form von Donald Trump erst ein bisschen gezögert, ob man sich jetzt in den Nahostkonflikt jetzt direkt einmischt. Man hat es jetzt nun getan und hat eben versucht, und das sind ja die Aussagen von Trump selber, die iranischen Atomanlagen zu zerstören. Es hieß in den ersten Meldungen, in den Statements, die seien komplett zerstört. Aber ganz ehrlich, ganz genau, wissen tut's man doch nicht, oder?
Vollkommen richtig, was Sie sagen. Das, was wir da hören, ist alles Geheimdienstmaterial oder bearbeitet von PR-Experten der Militärs und der Politik. Das heißt, wir müssen vorsichtig sein an dieser Stelle. Wir wissen natürlich einfach aus der Erfahrung der letzten Jahre, dass die Iraner an einer Atombombe gebastelt haben, auch die Raketen dazu gemacht haben. Beides hätten sie in dem Umfang nicht gebraucht, wenn sie nicht ernsthaft die Atombombe gewollt hätten. Das heißt also, da ist schon eine Gefahr, aber wie akut das war, ob das jetzt eine Frage von Monaten, Jahren oder was auch immer war, das können wir als Laien natürlich überhaupt nicht überblicken. Gleichzeitig haben wir ja letzten Montag darüber gesprochen, wie verhält sich Trump. Trump verhält sich völlig anders, als die Politiker normalerweise in so einer Funktion sich verhalten. Das heißt, überlegt an die Dinge rangehen. Er stürzt sich erstmal in die Sachen und versucht dann, wie eben halt ein Immobilienspekulant, aus der Situation, aus dem Schock, den er vielleicht auch selber erzeugt, seinen Nutzen zu ziehen. Ob das gelingt, werden wir sehen. Trotzdem, eins zeichnete sich ja schon letzten Montag ab. Donald Trump sah, dass der Netanyahu hier ziemlich siegreich und überzeugend den Militärschlag geführt hat. Da wollte er natürlich nicht nachstehen. Er kann natürlich überhaupt nicht leiden, wenn andere Leute besser dastehen als er. Insofern hat er sich an die Sache drangehangen und die technischen Möglichkeiten, die die Amerikaner mit diesen tiefschlagenden Bomben haben, sind einfach auch sagen wir, zwingend an dieser Stelle. Wenngleich ich historische Parallelen sehe dazu. Der Einsatz dieser Mittel war schon einmal in der Geschichte passiert. Das war in Afghanistan, eine Felsenstadt in den Bergen bei Kandahar, Tora Bora, ist damals von den Amerikanern angegriffen worden. Angeblich hätte sich dort Bin Laden versteckt und man würde ihn jetzt ausräuchern. War natürlich am Ende nicht von Erfolg gekrönt, denn Bin Laden saß bei den Pakistanis direkt unter dem Schutz der Militärs mit all seinen Frauen und Kindern und hat sich schön gehen lassen. Ja, das heißt also, auch hier müssen wir sehen, was wirklich da passiert, können wir nicht überblicken.
Wir können zumindest sagen, wie die Reaktionen sind. Die sind natürlich jetzt im eigenen Land, also jetzt in den USA, unterschiedlich. Ich glaube, man wartet so ein bisschen ab, aber es gibt Stimmen aus dem Kongress, vor allen Dingen demokratische Stimmen, die erstmal das generelle Vorgehen kritisieren, dass man erstens den Kongress nicht informiert hat, dass es keine Kriegserklärung gibt und. Wie ist das zu bewerten? Gehört das zum guten Ton der Opposition oder darf das wirklich auch mal in den öffentlichen Raum getragen werden, solche Fragestellungen?
Also Donald Trump wird sich nicht darum scheren. Er wird ja auch bestärkt durch die Gerichtsentscheide der letzten Zeit. Viele Maßnahmen, die sozusagen laut geltendem Recht nicht möglich waren, wurden dann in höherer Instanz wieder zugelassen. Und er hat ja einen handverlesenen obersten Gerichtshof, sodass er immer sagt, mein Gott, wenn das bis dort hinkommt, weiß ich gar nicht, ob ich noch Präsident bin oder vielleicht die nächste Wahlkampagne habe. Also er hat da überhaupt keine Lust darauf einzugehen. Wie gesagt, er reagiert auf die Dinge, versucht Situationen zu schaffen und dann für sich das Beste zu machen. Und insofern sage ich jetzt mal, es ist aus meiner Sicht vollkommen sichtbar. Es ist der Bruch des Völkerrechts eindeutig durch die Israelis, durch die Amerikaner. Aber wenn der Iran tatsächlich so weit war mit seinem Atomprogramm, haben wir gar keine andere Wahl. Das heißt, auch der Hinweis von März, da sei die Drecksarbeit auch für die Europäer gemacht worden, die ist vollkommen richtig. Wir haben uns ja vor einer Woche genauso drüber unterhalten. Also die Israelis holen hier die Kastanien aus dem Feuer. Gleichzeitig finde ich ganz leise, überhaupt nirgendwo ein Hinweis. Nochmal muss ich betonen, dass die Israelis selbst Atommacht sind, das heißt über 100 Sprengköpfe wohl verfügen. Das ist auch nur Geheimdienst, natürlich Information, aber wir wissen es, es ist so. Und es, was überhaupt nicht in Betracht genommen wurde, erstens, der Iran grenzt ja über das Kaspische Meer auch an Russland, das heißt, da läuft auch einiges, da kann auch einiges ausweichend passieren, das heißt, ein Teil des Materials, der Technik kann da verschifft werden, ohne dass ein Hahn danach kräht. Und am anderen Ende ist Russland Nachbar von Nordkorea. Und Nordkorea hängt mit dem Iran sowohl bei dem Raketenbau als auch bei dem Atomwaffenbau zusammen. Das heißt, ich halte es gar nicht für ausgeschlossen, dass die Nordkoreaner mit dem einen oder anderen Sprengkopf den Iranern aushelfen, damit die in der Situation eine ganz andere Figur machen können. Also es kann noch gefährlicher werden.
Und das wird sich auch widerspiegeln beim NATO-Treffen, welches diese Woche in Den Haag stattfindet. Die 32 NATO-Mitgliedstaaten treffen sich und es sickert so ein bisschen durch aus Diplomatenkreisen ganz vorsichtig, dass man eben die Rüstungsausgaben erhöhen möchte auf 5% wohl des Bruttoinlandsproduktes. Also die Zeichen stehen auf Aufrüstung.
Naja, das ist schon passiert, das haben wir schon vor Jahren gesprochen, dem Augenblick, wo Putin in Europa diesen Krieg angezettelt hat, einen sehr brutalen Krieg, war klar, dass letztlich auch die anderen dann anspringen. Und es gibt ja natürlich in jeder Gesellschaft auch Leute, die sich nicht nur über steigende Aktienkosten von Rheinmetall freuen, sondern insgesamt mehr konfrontativ sind. Und die haben im Augenblick das Oberwasser, also pazifistische Positionen sind im Augenblick nicht so sehr gefragt. Und die Folge dessen ist natürlich diese enorme Aufrüstung. Die macht die Welt nicht sicher, das wissen wir alle. Mehr Waffen führen nur dazu, dass die Waffen auch eingesetzt werden können. Das sehen wir jetzt gerade an diesen vielen Kriegen. Und gleichzeitig müssen wir feststellen, irgendjemand würde diese Waffen produzieren wollen. Und da ist der Druck aus Seiten der, von Trump sehr verständlich. Er rechnet fest damit, dass den größten Teil dieser Milliarden und Abermilliarden amerikanische Konzerne bekommen für Aufträge und auf diese Art und Weise sein Versprechen, die amerikanische Wirtschaft in Schwung zu bringen, vielleicht etwas besser zu verfüllen ist. Im Augenblick ist das Gegenteil der Fall. Das heißt also, er kalkuliert fest und damit, dass die amerikanischen Rüstungskonzerne da gut verdienen.
Also vor allen Dingen die amerikanischen Rüstungskonzerne. Wir werden nächste Woche spätestens über dieses Thema weiterreden. Da muss man kein Prophet sein, dass das weitergeht. Und wir wissen nicht ganz genau, wie es weitergeht, wie die Reaktionen jetzt sind, auch vom Iran. Es gibt natürlich weitere Raketenbeschüsse auf Israel. Dennoch möchte ich mal diesen Konflikt verlassen, gedanklich, und mal auf eine Meldung gehen. Und Sie kennen es ja selber als Zeitungsmacher. Es gibt ja aber diese fast vergessenen Meldungen am Rande und die Süddeutsche Zeitung.
Naja, wir haben ja im Augenblick zwei fast vergessene Kriege. Gaza spielt gar keine Rolle mehr, ob da die Menschen zu Hunderten noch sterben oder nicht und verhungern. Und selbst die Ukraine spielt fast keine Rolle. Die spielt auch auf diesem Treffen der NATO-Spitzen keine Rolle. Das heißt, natürlich freut sich da ein Wladimir Putin, dass endlich sozusagen eine Situation einkehrt, in der er machen kann, was er will. Also ich will nur sagen, auch andere wichtige Meldungen fallen hinten runter.
Und das sind andere Meldungen von Kriegen, das sind große Meldungen. Ich komme jetzt fast mir ein bisschen profan vor, weil das jetzt wirklich eine scheinbar kleine Meldung ist, die aber trotzdem sehr interessant ist, weil Sie das auch begleitet haben. Und zwar, oder die Süddeutsche hat darauf hingewiesen, dass diese Woche, also am Donnerstag, vom Bundesverwaltungsgericht entschieden wird, ob denn der Thüringer Staat, das Land Thüringen, weiterhin allein die Kosten für die Sicherung der Kaliwerke, der ehemaligen Kaliwerke, noch tragen muss oder ob der Bund sich dann wieder beteiligen muss. Das ist so eine Meldung, wo man denkt, könnte man jetzt überlegen, ja gut, kann Thüringen Kosten einsparen, aber es ist ja interessant und einem nicht mehr so bewusst, dass die Kaliwerke, die in den 90er Jahren geschlossen wurden, bis zum heutigen Tag ja irgendwie gewartet werden müssen. Und Sie haben das ja damals verfolgt, das ist ja so eine richtig Endlosgeschichte eigentlich, die jetzt nochmal weitergeht.
Naja, wir haben hier gleich zwei davon. Wir haben die Wismut, da war der Bund etwas konzentrierter hergegangen. Und das mit dem Kali versucht man so abzuschieben, dass eine regionale Geschichte ist. Natürlich eine Unverschämtheit. Es geht ja nicht einfach um Kosten, es geht um viele, viele Millionen bei der ganzen Geschichte. Es wäre schon gut, wenn die Richter gerecht die Sache entscheiden. Wir waren natürlich Anfang der 90er Jahre nicht in der Position, der Stärke zu sagen, das machen wir so, das machen wir so. Wir mussten nehmen, was wir kriegen, mit dem Nachteil für uns, dass auch diese Kali-Werke ja geschlossen worden sind, obwohl die ein gutes Produkt hatten und obwohl die eine gute Entwicklungschance hatten, weil man auf diese Art und Weise westdeutsche Arbeitsplätze, vor allem in Hessen, schützen wollte. Also man ist einfach ganz zynisch eine Rechnung rangegangen und hat gesagt, pass mal auf, wenn wir 5000 Leute in Thüringen entlassen, das passt jetzt im Augenblick in die Landschaft, das fällt gar nicht auf, aber wenn wir 4000 Leute in Hessen entlassen müssen, da haben wir natürlich eine große Geschichte am Bein. Und so ist das gekommen damals. Und diese Folgenschäden müssen wir auch noch hier als relativ bescheidenes Land in kleiner Größe mit kleinen Ressourcen abdecken. Also ich hoffe schon, dass die Richter da eine Einsicht haben und sagen, okay, lieber Bund, du machst vieles, aber das kannst du auch noch machen.
Dann noch eine Meldung, wie gesagt, das ist eigentlich auch eine kleine Meldung, aber der Stadtrat tagt jetzt diese Woche wieder in Erfurt. Das selber ist noch nicht die Meldung, sondern...
Das ist immer gefährlich in Erfurt.
Also es gibt verschiedene, natürlich Anträge, die dann über die abgestimmt wird. Unter anderem gibt es eben einen Antrag der Grünen, beziehungsweise einen Vorschlag, und der heißt, dass man doch jährlich ein offizielles Silvesterfeuerwerk machen soll. Aber gekoppelt ist der Vorschlag daran, dass man dafür in der Innenstadt die Pyrotechnik verbietet. Das ist erstmal nur ein Vorschlag, eine Idee, die natürlich dann in den Raum kommt, auch jetzt gerade, wenn wir drüber reden. Dennoch habe ich gedacht, wir können ja mal drüber reden, und ich frage Sie einfach mal, finden Sie, das ist eine ganz gute Idee? Wo stehen Sie denn da?
Ach, ich bin natürlich sozusagen nicht objektiv genug in dieser Frage. Ich habe höchstwahrscheinlich meine letzte Rakete, da war ich irgendwann Mitte 20 gezündet, und da habe ich das nicht mehr groß für wichtig erachtet, und ich renne auch nicht, wenn es irgendwo ballert, und ich finde ja, in Erfurt ballert es ja fast jedes Wochenende im Sommer irgendwo. Da renne ich nicht irgendwo hin und schaue nach, weil wie schön das ist. Ja, ich sage jetzt mal, es ist eine große Verschwendung in jeder Hinsicht, macht aber vielen Leuten Spaß. Ich bin auch keine Spaßbremse an dieser Stelle. Die Innenstadt von Erfurt ist natürlich sehr schön. Das ist das, worauf wir alle hier stolz sind. Wenn da natürlich irgendwann mal an der richtigen Stelle das Ding einschlägt, und wir wissen ja, da draußen laufen auch viele sehr unvernünftige Menschen rum, die auch direkt auf Menschen mit Böllern schießen, die direkt in die Fenster schießen. Das heißt, wenn das passiert und es brennt wirklich als irgendetwas historisch Wichtiges, die Börse oder irgendetwas ab, wo wir sagen, Mann, das ist doch schade und nicht reparabel, dann werden wir dann plötzlich zu neuen Einschichten kommen. Also ich glaube auch schon, der Trend und der Weg geht dorthin, dass man das etwas kontrollierter macht an einer Stelle, die nicht ganz so gefährlich ist. Im Übrigen bin ich auch der Meinung, dass das Anfliegen im Tiefflug über Erfurt mit den Fliegern auch schlecht ist, und wir irgendwann mal irgendeine Klamotte von so einem Flugzeug abfällt, das passiert gar nicht so selten in dieser Welt, und in den Dom oder irgendwo reinrauscht, und wir dann hinterher sagen, ach, hätten wir das doch vorher schon mal anders geregelt. Das heißt, die Menschen sind oftmals nur in der Lage, zu richtigen Einsichten zu kommen, wenn der Schaden schon da ist.
Das ist nochmal ein anderes Thema. Sagen Sie wahrscheinlich auch nicht ganz uneigennützig, weil Sie in der Landungsschneise wohnen, glaube
ich. Ich habe damit nicht wirklich. Das ist, ich sehe sie von der Seite her. Die Kinder freuen sich auch, wenn sie eine Maschine sehen. Aber ich glaube, der Umstand, dass man so tief über einer historischen Altstadt hineinfliegt, und das hat was mit der Windrichtung zu tun. Ich weiß schon sehr, sehr wohl, warum das so ist. Aber insgesamt, sage ich mal, ist die Situation nicht so günstig. Die meisten Flughäfen liegen doch ein Stückchen weit weg von dem Zentrum einer Stadt.
Gegen Ende des Gesprächs natürlich noch die klassische Frage, gibt es noch eine gute Neuigkeit, die Sie ausgegraben haben, die Sie
entdeckt haben? Ich finde das mal das, was wir jetzt völlig übersehen. Letzten Jahr haben wir immer wieder zu tun gehabt, dass zu wenig Regen war und die Ernte ganz schlecht war. Ich bin jetzt gestern durch die Gegend gefahren. Ich finde, die Felder in Thüringen stehen im Augenblick, zumindest im Augenblick, sehr, sehr gut. Also ich bin Laie natürlich, ich bin kein Landwirt. Aber insgesamt scheint es doch ganz gut, dieses Jahr für uns zu laufen. Wenn ich sehe drumherum, was da alles an Trockenheit, an Wassermangel ist, scheint Thüringen weder vom Frost getroffen worden sein, das heißt die Kirsche und die Erdbeerernte ist sehr gut, obwohl die Preise sind natürlich exorbitant. Ich hoffe, das lässt noch mal ein bisschen nach. Das heißt, dieses Jahr haben die Bauern und die Gärtner, glaube ich, nicht zu klagen, ist ja auch mal ein guter Zustand.
Sagt Sergei Lochthofen hier im Espresso-Plausch. Kommen Sie jetzt gut durch die Woche und nächste Woche werden wir zwei...
Na, ich muss jetzt gleich weitermachen. Ich habe eine Videokonferenz den ganzen Tag bis abends um 6.
So lange?
Lauter finstere Fälle.
Aber Sie sind auch Rentner, Herr Lochthofen. Ich dachte, Sie züchten jetzt nur Rosen.
Nein. Also man hat ja seine Verantwortung und der Presserat ist ja so das oberste Gericht der Medien sozusagen und die Richtlinien des Presserates sind ja zentraler Punkt, wenn es um korrekte oder falsche Berichterstattung, also Fake News geht. Und insofern ist das schon eine interessante Funktion, aber du hast zum Teil auch Quirulanten, Stänkerer und so weiter, und die sich dann an den Presserat melden und dann 20, 30, 40 Seiten von irgendwelchem Zeug dahinlegen. Es macht nicht immer Spaß, aber es ist wichtig.
Wir werden vielleicht nächste Woche drüber reden. Mal gucken, was Sie öffentlich sagen
können. Können wir machen.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und jetzt trotzdem, dass es schnell rumgeht, die Videokonferenz.
Naja, wir schauen mal. Ich treibe sie ja immer an. Ich habe die Peitsche dabei liegen.
Tschüss.